SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Dieses Zitat wird dem Schriftsteller Otto Julius Bierbaum alias Simplicissimus zugeschrieben. Und er hatte recht. Humor kann eine Situation entschärfen, den nötigen Abstand schaffen, Menschen verbinden. Wer ihn hat, gilt als gelassen, sympathisch. Es gibt sogar eine Studie, wonach Menschen mit Humor intelligenter sind. Ein Leben ohne Humor ist jedenfalls für die meisten von uns nicht denkbar. Und das Beste, man kann ihn sogar lernen. Sagt mein heutiger Gast, Eva Ullmann vom Deutschen Humorinstitut. Schönen guten Abend, Frau Ullmann.
Guten Abend, Frau Oppenberg.
Worüber haben Sie heute gelacht?
Ich habe über den Spruch sehr gelacht, das Jahr 2020 ist das, was der Freitag der 13. gerne wäre. Da musste ich gerade sehr lachen. Oder ich habe heute einen Podcast geschnitten und bin über eine Aufnahme von meinem kleinen Sohn gestolpert, der sagte, Frau Ullmann, das ist der Podcast von Frau Ullmann. Also das war auch lustig, was sozusagen, den mache ich für Führungskräfte und der sollte ganz ernsthaft und seriös sein und er quatscht da ganz schön dazwischen. Das ist süß. Da müsste ich lachen.
Ist es eigentlich für eine Humorexpertin Voraussetzung, besonders viel Humor zu haben?
Man erwartet ja von Humorexperten, dass sie lustig sind. Interessanterweise würden sie von einem Depressionsexperten nicht erwarten, dass er depressiv ist. Also von daher, natürlich, wir erfüllen die Erwartung gern und machen humorvolle Vorträge und Trainings und man lernt was über Humor. Aber eigentlich müsste eine Humorexpertin nicht zwingend humorvoll sein. Das sind die Erwartungen bei Humor, aber anders als bei Depressionen oder bei einem anderen psychischen Schwerpunkt, über den Sie sprechen.
Mhm. Welche Rolle spielt Humor in Ihrem Leben? Wie hat Ihnen vielleicht Humor durch schwierige Situationen geholfen? Worüber können Sie so richtig herzhaft lachen? Darüber wollen wir heute Abend reden. Und wenn Sie mitreden möchten, rufen Sie uns an. 07221 2000 ist unsere Nummer. Humor hat man oder hat man nicht? So die landläufige Meinung, der mein heutiger Gast aber keinesfalls zustimmt. Eva Ullmann vom Deutschen Humorinstitut vermittelt in Unternehmen, Schulen und vielen Vorträgen, wie Humor funktioniert und wie man ihn lernen kann. Frau Ullmann, Humorinstitut, das klingt wie ein Oxymoron, also wie der schwarze Schimmel. Zwei Begriffe, die nicht zusammenpassen. Wie ernsthaft beschäftigen Sie sich mit Humor?
Sehr ernsthaft und trotzdem ist dieser Unternehmensname, ja, es ist ja das Deutsche Institut für Humor, das ist nochmal widersprüchlicher und unser Ziel war, dass man darüber stolpert und das passiert, weil Deutsches Institut und Humor gehört nicht zusammen und das passiert bei Humor ja ganz oft. Ja, ich komme in einen Fahrstuhl, jemand fragt mich, wollen Sie auch nach oben und ich sage, nein, heute fahre ich mal zur Seite oder Sie fragen mich, Frau Ullmann, ist Ihr Haus jetzt kindersicher und ich sage, nein, eins hat es doch reingeschafft. Also Humor ist ja ganz oft entweder übertragen oder eben auch diese Inkongruenz, dass zwei Sachen zusammenkommen, die nicht zusammengehören. Und das darf bei uns auch gelebt werden. Das ist Alltag. Das meinen wir aber natürlich auch sehr ernst, weil wir ganz oft Menschen begleiten, die Humor ganz gezielt in ein Patientengespräch, in einen Schulunterricht, in eine Mediation als Anwältin, als Anwalt reinbekommen wollen. Also ganz oft Menschen, die Humor mit Absicht machen wollen. Und da wird es ganz spannend, weil Humor natürlich immer zufällig ist.
Aber auch wenn manche Gags sicherlich bei fast allen funktionieren, wir lachen doch nicht alle über die gleichen Dinge. Lässt sich Humor definieren?
Lässt er? Das kann jedoch auch viele Seiten füllen. Also Sie sagten ja schon, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, das ist so ein Volksmund, eine Volksmundweisheit, die ja auch ganz poetisch ist, ne? Trotz Widrigkeiten, trotz Krise, trotz seltsamer Zeitgenossen, vielleicht sogar trotz Lebensende. Und Humor lässt sich definieren. Heitere Gelassenheit, schreibt der Duden. Witz und Esprit, sagt Wikipedia. Und es gibt natürlich auch Humorforscher, die sich tatsächlich nochmal intensiver und ausführlicher damit beschäftigen. Und es gibt bestimmte Überlegenheitstheorien, Inkongruenztheorien, genau, die so den Hintergrund bilden, wie Humor entstehen kann. Es ist also ein spannendes Forschungsgebiet, das aber auch sehr, sehr intensiv und also da kann eine Definition auch mal länger sein.
Also aber Humor lebt vom Widerspruch.
Zwei große Möglichkeiten gibt es für mich. Es gibt natürlich ganz viele Humortechniken, wenn man im Detail drauf guckt, aber Sie können entweder was übertreiben, etwas größer machen, eine Stärke oder eine Schwäche. Ja. In dem Fall meiner Person sage ich, ich bin zerstreut. Ja, ich bin so zerstreut, dass ich schon Angelschnüre an mich dran gemacht habe oder ich bin so zerstreut, dass der Salzstreuer schon neidisch wird. Also ich übertreibe etwas, ich mache etwas größer, entweder körpersprachlich oder sprachlich. Und im Falle von Inkongruenzen bringe ich zwei Sachen zusammen, die Widersprüche, Gegensätze. Also da gibt es absichtliches Falschverstehen, extra falsch. Es gibt so verschiedene technische Bezeichnungen dafür. Da bringe ich immer Aspekte zusammen, die so nicht zusammengehören.
Wie wollen wir leben? Diese Frage stellen wir ja in dieser Woche in der ARD-Themenwoche. Und wir wollen heute wissen, wie wichtig es ist, das Leben mit Humor zu nehmen. Also auch schwierige Situationen mit Humor zu meistern. Darüber wollen wir auch mit Ihnen sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie uns erzählen möchten, welche Rolle Humor in Ihrem Leben spielt, rufen Sie uns an unter 07221 2000. Sie können auch gerne unserem Gast Eva Ullmann eine Frage stellen, Frau Ullmann. Sie haben ja Pädagogik und Medizin studiert. Wie kommt man eigentlich von dort zur Profession der Humortrainerin?
Das ist eine gute Frage. Es war kein ganz geradliniger Werdegang, weil es den Beruf der Humortrainerin vor mir eigentlich noch nicht so wirklich gab, zumindest im deutschsprachigen Raum. Ich habe meine Diplomarbeit in der Sozialpädagogik schon über den Humor geschrieben. Humor in Krisensituationen, Humor für Patienten, für Klienten hat mich damals schon interessiert. Und dann wusste ich aber nicht so richtig, wie ich mit dem Humor weitermache. Ich fand den spannend, aber so, wenn man ihn theoretisch oder als Diplomarbeit erarbeitet, hat man ja noch kein Humortraining. Und dann habe ich Medizin angefangen, dort Gesprächsführungskurse für Medizinstudenten angeboten. Und dann dachte ich, wenn man Kommunikation so praktisch und so lebendig und so toll mit Studenten trainieren kann, müsste man das doch auch für die Pflegekräfte, für die Ärzte, müsste man das doch auch mit Humor machen können. Und dann habe ich so das erste Humortraining für 2 Stunden gegeben und das ganze Team aus der Uniklinik in Leipzig sagte auch, das ist total spannend. Und ich hatte so einen Ingenieur drin sitzen, der kam hinterher zu mir und sagte, Frau Ullmann, also Sie sind total sympathisch und das Humortraining hat auch wirklich Spaß gemacht. Es war leider total chaotisch. Also ich weiß gar nicht, warum ich was gemacht habe. Und dann habe ich angefangen, das zu strukturieren. Ich habe natürlich erst nach Übungen gesucht, die lustig sind. Und dann habe ich das auch mit einer Kollegin angefangen zu strukturieren und Grundlagen und Techniken zu bilden. Genau, und so ist der Beruf der Humortrainerin dann langsam entstanden quasi.
Und so kann man jetzt bei Ihnen Humor lernen. Was bedeutet das eigentlich, Humor zu haben? Es heißt ja nicht besonders gut, Witze erzählen zu können.
Das ist ein Aspekt, aber da reduziert man es eigentlich auf einen kleinen von ganz vielen Punkten, die Fähigkeit, Humor zu haben, besitzt. Also der Sinn für Humor laut Humorforschung ist zum einen die Bereitschaft und Fähigkeit, etwas Lustiges zu genießen. Also wenn Sie was Lustiges machen und ich drüber lachen kann, dann habe ich einen Sinn für Humor. Und zum anderen natürlich die Fähigkeit, was Komisches zu machen. Und tatsächlich habe ich auch etwas Komisches zu erzählen in einer lustigen Anekdote, etwas körpersprachlich Komisches zu machen. Und oft fragen mich Leute und sagen, ich genieße das total, wenn meine Kollegen oder meine Familie Humor macht, aber ich bin viel introvertierter, viel ruhiger, ich mache gar nicht so viel Quatsch. Und ich sage dann, sie haben trotzdem ganz viel Humor, wenn sie das genießen, dass andere Menschen was Lustiges machen. Also oft reduzieren das Menschen so auf, wenn ich gut auf einer Bühne Witze erzählen kann, dann habe ich Humor. Und das ist mir zu einfach, weil Humor kann ich auch haben, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und denke, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Ich kann Humor haben, wenn ich den Spiegel abhänge und an die Wand schreibe, du siehst gut aus. Ich kann Humor im einzelnen Gespräch haben, bei einem Buch, beim schönen Hörbuch. Also es gibt ganz viele Situationen, wo man schmunzeln kann oder überrascht werden kann oder andere überraschen kann.
Und Humor kann man auch haben, wenn man keine Witze erzählen kann.
Unbedingt. Das ist eine sehr spezielle, also Anekdoten, ganz viele Menschen erzählen Anekdoten, wann sie das letzte Mal gestolpert sind, was am Wochenende passiert ist, was Lustiges im Urlaub passiert war. Ganz viele Menschen haben immer wieder Humorerlebnisse und das braucht man gar nicht nur so auf die Witze zu reduzieren. Die Menschen sind oft viel bessere Geschichtenerzähler als Witzeerzähler.
Der US-amerikanische Psychologe Rod A. Martin hat 2003 mit Kollegen die Unterschiede von Humorstilen und ihre Wirkung auf das Wohlbefinden untersucht. Demnach gibt es 4 Humorstile, 2 positive und 2 negative. Welche sind das?
Ja, das ist ein System, mit dem wir sehr regelmäßig arbeiten. Er unterscheidet zum einen den auf sich selbst bezogenen Humor, also das ist der selbstaufwertende und der selbstabwertende. Also ich lasse mich entweder gut dastehen oder ich nehme mich selber auf die Schippe. Und das andere ist der soziale Humor gegenüber anderen oder der aggressive Humor. Und die Forschung bezeichnet tatsächlich den aufwertenden sozialen Humor als positiven Humor und den abwertenden und aggressiven Humor als negativen Humor. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil gut und schlecht hat im Kommunikationstraining wenig zu suchen, weil das Menschen oft nicht weiterbringt. Wir benutzen oft die Begrifflichkeit gefährlich und weniger gefährlich. Also wenn Sie sich selber gut dastehen lassen und oder sich sozialen Humor schaffen, dann ist es oft ungefährlicher, als wenn Sie sich selber oder andere durch den Kakao ziehen.
Frau Ullmann, haben Sie kurze Beispiele?
Ja, unbedingt. Wenn ich auf eine Bühne gehe und ich stolpere und ich sage, meine Damen, meine Herren, das war eben erst der Anfang, warten Sie mal gleich auf meinen Abgang, dann lasse ich mich selber trotz eines Missgeschickes gut dastehen. Ich kann natürlich auch sagen, meine Damen, meine Herren, ich bin Ossi, wir Ossis kriegen es ja nicht so richtig gut gebacken, wir müssen uns sogar selber flachlegen. Dann ziehe ich mich selber durch den Kakao. Jetzt bin ich als Rednerin mit Mikrofonen vor 1000 Leuten die statushöchste Person, wenn ich auf eine Bühne gehe. Also ist in dem Fall zum Beispiel völlig irrelevant, ob ich mich selber aufwerte oder abwerte. Das ist mit Lehrkräften und mit Medizinern ähnlich. Also wenn Sie eine statushohe Person in einem Vortrag sind, dann brauchen Sie da gar nicht drüber nachdenken. Wenn ich jetzt im Publikum jemanden sitzen habe oder in einem Bewerbungsgespräch oder einen Patienten, dem ein Glas Wasser runterfällt, ist es ein signifikanter Unterschied, ob ich das eine oder das andere mache. Wenn ich zu Ihnen dann sage, Frau Oppenberg, Sie können ja das Wasser in Ihrem Alter auch nicht mehr so gut halten, oder? Dann mache ich mich total über Sie lustig, wenn ich sage, das ist aber, Sie können aber gut loslassen. Ich muss dafür jede Woche zum Yoga, ja, oder schmeißen das Glas ruhig runter. Gott sei Dank haben Sie das runtergeschmissen. Das war sowieso hässlich. Dann mache ich was Lustiges. Ich bringe Sie im besten Fall zum Lachen, aber ich beschäme Sie nicht noch. Und das, deswegen finde ich das ganz praktisch, diese Humorstile als Grundlage meiner Arbeit, weil ich immer wieder Menschen in Krisen oder in angespannten Situationen erlebe, auch mich selber natürlich, oder ich bin genervt oder erschöpft oder ich habe keinen Akku. Und dann ist es ganz hilfreich zu unterscheiden, ob ich mich oder andere aufwerte und einfach was Lustiges mache oder ob ich beschämenden Humor benutze.
Wie Humor helfen kann, auch in schwierigen Situationen, darüber sprechen wir gleich weiter. Und wenn Sie mitreden möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, rufen Sie uns an unter 07221 2000. Auch wenn Sie eine Frage an Frau Ullmann haben oder ein Erlebnis, bei dem Sie mit Humor weitergekommen sind, hören wir sehr gerne von Ihnen. 07221 2000 ist unsere Nummer. Wenn Corona vorbei ist, mache ich es mir erstmal ein paar Tage so richtig schön gemütlich zu Hause. Ja. Haben Sie gelacht?
Ja.
So witzige Sprüche wie diese gibt es ja derzeit wie Sand am Meer. Selbst die Bundesregierung hat mit ihrer aktuellen Fernsehwerbung für die Corona-Regeln Humor bewiesen. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, den Spot schon gesehen haben. Da erzählt ein älterer Herr sehr pathetisch, wie er damals im Winter 2020 zum Helden wurde, als die zweite Welle kam. Er spricht von Gefahr, von Front und Schicksal und dass seine Generation das einzig Richtige getan habe, nämlich nichts. Den Spot finden nicht alle witzig, aber über den Humor vermittelt er auf jeden Fall die Botschaft. Wie wichtig Humor in der Kommunikation ist, das weiß auch mein Gast heute Abend, Eva Ullmann, vom Deutschen Humorinstitut, beziehungsweise Frau Ullmann, Sie hatten mich vorhin korrigiert, das Deutsche Institut für Humor, sowas.
Genau. Aber ich kann auch mit allen anderen Namen, wir werden auch Spaßkombinat genannt und Humorinstitut und Witzelabor, also es ist Wahnsinn, was Menschen uns für Namen geben, ich kann mit allen leben.
Wie finden Sie denn diesen Werbespot der Bundesregierung?
Ich finde ihn gut. Ich finde ihn sehr gut. Ich bin froh, dass die Bundesregierung mit Humor arbeitet. Und dabei geht es mir weniger um, ob er jetzt den Geschmack von allen trifft, weil das wird man mit Humor nicht treffen. Aber das ist für mich zum Beispiel so ein klassisches Beispiel für sozialen Humor. Es wird niemand beschämt, sondern die Menschen werden zu Helden gemacht mit einem sehr sympathischen Augenzwinkern, weil man durch Nichtstun jetzt plötzlich ein Held wird. Davon gab es ja ganz viele Comics auch im Netz in dem letzten halben Jahr. Und Humor sorgt für Aufmerksamkeit, für Irritation, für Überraschung. Menschen schicken den Spot weiter. Das würden sie mit einem klassischen Aushang oder mit einem klassischen Film über den Corona-Regeln. Maske, 1,5 Meter Abstand, das weiß ja jeder. Das würde keiner weiterschicken. Und so wird es weitergeschickt. Das wird auch im englischsprachigen Bereich, wurde es schon geteilt und multipliziert. Also es ist genau das passiert, was die Bundesregierung sich davon erhofft. Es wird verteilt und man guckt es sich an und kriegt nochmal die Wichtigkeit der aktuellen Situation verdeutlicht.
Also die Botschaft verbreitet sich besser, aber vermittelt sie sich auch besser? Also kommt die auch an bei dem, der zuschaut und lacht?
Was man da im Moment am ehesten ranziehen kann, sind die Studien aus dem pädagogischen Bereich oder aus dem Lernen mit Humor. Und es braucht jetzt gar nicht, also der Spot würde nicht zu einer Verhaltensänderung führen, wenn er einfach nur 40 Minuten sich über Corona lustig machen würde. Aber er hat ja einen Appell und er ist ganz klar an die Information gekoppelt, dass Nichtstun im Moment und zu Hause bleiben das Beste ist, was man tun kann. Und so ist es auch im Unterricht. Wenn Sie Geschichtsunterricht eine Stunde machen und da nur lustige Gags erzählen, dann lernen die Schüler und Schülerinnen nicht zwingend was über Geschichte. Aber wenn Sie Ihr didaktisches Konzept mit 3, 4 Anekdoten verpacken, also für mich ist dann Humor eher die Verpackung. Es geht gar nicht darum, dass das alles immer lustig ist. Und wenn Sie einen Inhalt haben, der wichtig ist und einen Appell und der humorvoll verpackt ist, dann kommt er auch an und dann sitzen Ihnen Menschen auch um. Aber es gibt natürlich mit Sicherheit Menschen, denen das Spot nicht gefällt. Das heißt, sie multiplizieren ihn nicht, sie halten sich nicht dran. Es gibt jetzt dann keinen Aufforderungscharakter, wenn das nicht so ihr Humor ist, natürlich.
Es gibt ja auch eine jüngere Studie der Uni Augsburg, die herausgefunden hat, dass Humor beim Lernen hilft. Also ist das ein ähnlicher Effekt, der jetzt mit diesem Spot stattfindet, wenn ich ihn lustig finde? Oder genau. Wie hilft Humor beim Lernen?
Genau, es gibt so ein Dutzend Studien. Der Andreas Dickhäuser hat über Humor im Chemieunterricht promoviert vor 3-4 Jahren. Ist auch eine tolle Arbeit. Und er hat humorvolle Comics gemacht. Ja, die erste Gruppe der Alkalimetalle und Natrium und Kalium, die springen alle in ein Schwimmbecken und die brennen natürlich mit Wasserstoff sehr leicht. Also ist ein Comic und das teilt er als Arbeitsblatt aus. Und er hat 250 Schüler befragt. Die eine haben mit einem humorlosen Arbeitsblatt, also mit einem ganz normalen Arbeitsblatt gearbeitet. Die anderen mit dem Humorvollen. Und er konnte nachweisen, dass die Schüler, die er zweimal befragte, einmal nach den großen Sommerferien und einmal ein paar Wochen später, mehr wussten als die Kontrollgruppe. Und er sagt, ich begeistere nicht alle Schüler für Chemie, aber ich sorge dafür, dass bei den 30 Schülern als Lehrkraft und ich muss mit allen ein Lernziel erreichen, die aus dem Fenster gucken, besser zuhören. Und dass der Humor schafft mehr Aufmerksamkeit als logisch und folgerichtiger Unterricht. Und deswegen lohnt es sich, den Humor auch systematisch in Unterrichtskonzepte einzubauen. Und das ist für manche natürlich leichter, weil ihnen der Humor leichter von der Hand geht. Und für andere ist das mehr Arbeit. Aber diese Arbeit lohnt sich aus meiner Sicht total, weil die Schüler, die sich gar nicht fürs Thema interessieren, die nehme ich auch gut mit und verliere sie nicht schon nach den ersten 10 Minuten.
Menschen mit Humor habe ich in meinem Berufsleben vor allen Dingen in Nachrichtenredaktionen gefunden. Also die Menschen, die zu jeder vollen Stunde zum Teil schreckliche Meldungen ganz nüchtern vortragen müssen, die habe ich als die mit dem schwärzesten Humor erlebt. Hilft es, schreckliche Situationen mit Humor zu nehmen?
Ganz klar hat Humor eine große Ventilfunktion. Viktor Frankl, der ist Arzt und Psychiater, der selber das Konzentrationslager überlebt hat und seine ganze Familie dort verloren hat. Und der hat sich immer wieder mit anderen Insassen zum Witzeerzählen getroffen und beschrieb dann später, das war so das, was ihn davor bewahrt hat, wahnsinnig zu werden. Also der sagt, es gibt eigentlich nichts im menschlichen Dasein, was so schnell Distanz zu einem Problem erzeugt wie Humor. Und das beschreibt, glaube ich, ganz gut die Ventilfunktion. Humor kann natürlich auch beschämend sein, Humor kann über ein Problem drüber gehen, Humor kann einen Schmerz ignorieren und Humor kann ganz unempathisch sein. Also auch das alles kann Humor natürlich und erleben wir ja auch teilweise im Kabarett oder auch auf Satirebühnen, dass Humor sehr verletzend sein kann und jemanden abbügeln kann. Aber es hat eben auch was sehr Tröstliches und kann mich durch eine schwierige Zeit gut durchbringen.
In welchen Situationen hat Ihnen Humor geholfen, liebe Hörerinnen und Hörer? Rufen Sie uns an unter 07221 2000 oder stellen Sie eine Frage an die Humortrainerin Eva Ullmann, die heute Abend unser Gast ist. Eine solche Frage hat Frau Wender. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Valenda ist mein Name.
Valenda.
Hallo Frau Valenda.
Ist egal, ja, ja.
Also wie der schwedische Kommissar Valanda, nur mit E.
Ja, genau.
So habe ich Sie richtig verstanden. Frau Valenda, gut.
Ist egal. Es geht, Trost hat mich jetzt gerade sehr beeindruckt, dieses Wort Trost, dass Humor Trost spenden kann. Ich arbeite seit mindestens 12 Jahren mit einem Autisten, der sehr leidet unter seiner Krankheit. Und man sagt landläufig, Autisten könnten krankheitsbedingt einfach durch die Struktur im Gehirn keinen Humor nachvollziehen, beziehungsweise, ich weiß nicht, kann man Humor empfinden? Ja, natürlich, oder?
Frau Ullmann.
Also das ist bei Autisten tatsächlich oder bei Menschen mit Autismus-Spektrum, das kann ja auch ganz, ganz vielfältig sein. Ja, es gibt ja nicht nur den einen Autismus. Man sagt, die Forschung sagt, dass Autisten in der Regel Ironie nicht verstehen. Also wenn ich in ein Zimmer komme, was total unordentlich ist und ich sage, hier ist aber aufgeräumt, dann versteht es ein autistischer Mensch nicht. Empfehle ich eher mit Übertreibungen zu arbeiten. Also Menschen mit Autismus können schon Humor verstehen, sie können aber oft ja diese Spiegelneurone, also wenn ich einen Witz erzähle und ich erkenne, habe ich jemanden unterhalten oder habe ich jemanden beschämt, das kann ein Autist zum Beispiel schlecht Aber er hat natürlich durchaus die Fähigkeit, selber Dinge witzig zu finden oder einen Witz zu erkennen oder etwas zu übertreiben. Also ich habe schon auch viel mit Schulen gearbeitet, die Schüler und Schülerinnen aus dem Autismus-Spektrum haben. Und da haben wir ganz unterschiedlichen Humor beschrieben. Also ich würde nicht per se sagen, dass autistische Menschen keinen Humor haben. Aber also Inkongruenzen, Ironie, das Gegenteil von etwas, das ist schwierig, weil Autisten natürlich immer sehr wörtlich nehmen, was man sagt. Ja, wenn ich zu einem Autisten sage, halt mal ein Blatt hoch, dann steigt er auf den Stuhl und hält das Blatt hoch. Also, und das ist für andere Leute witzig. Was ich Pädagogen ganz oft empfehle, ist, einen Autisten einer Gruppe zu schützen, dass nicht die anderen über ihn lachen. Also so diese Toleranz dafür, dass Humor ganz unterschiedlich sein kann und dieses genauer gucken, was findet denn jemand witzig und das passt oft nicht in die Gruppe. Aber das heißt für mich nicht, dass derjenige keinen Humor hat. Es ist nur nicht besonders gruppenkompatibel.
Frau Verländer, ich hoffe, wir haben Ihre Frage gut beantworten können, beziehungsweise Frau Ullmann hat Ihre Frage gut beantworten können. Vielen Dank Ihnen für den Anruf und wir haben in der anderen Leitung Frau Malchow-Friede. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben eine humorvolle Geschichte erlebt.
Ja, im Supermarkt ein Einkaufswagen mit einem Kind, etwa 2 Jahre alt, das schrie, weil es irgendwas haben wollte und nicht bekam. Und es schrie noch lauter und immer lauter und die Mutter bemühte sich, aber konnte ihr Kind nicht beruhigen. Und dann war die Kassiererin war unruhig und dann habe ich mich mal umgedreht und habe das Kind angebellt.
Wie ein Hund.
Und es war sofort ruhig.
Großartig. Gute Idee.
Frau Ullmann, was ist da passiert? Hat das Kind Humor bewiesen?
Ja, es ist eine schöne Überraschung. Also etwas zu machen. Wir machen das ja mit Kindern ganz oft. Ne? Mein Kind weint darüber, dass es das Auto nicht kriegt. Und ich sage, guck mal, da ist ein Teddy oder da ist ein Spielzeug. Also ich orientiere ihn woanders hin. Und das ist ja ein ganz schönes Beispiel für eine Ablenkung. Sie machen was, was überhaupt nicht zur Situation passt. Und im besten Fall ist das Kind sofort abgelenkt. Funktioniert bei Erwachsenen auch erstaunlich gut. Also machen wir bei Erwachsenen weniger, aber funktioniert da genauso gut wie bei Kindern.
Frau Ullmann, Sie sind ja Humortrainerin. Warum ist es Ihnen wichtig, anderen Menschen Humor beizubringen? Was gewinnt man, wenn man mehr Humor hat?
Humor gibt mir eine Handlungsfähigkeit. Was ich im Moment erlebe, ist, wenn man zu besorgt ist oder zu viel schlechte Nachrichten von allen Seiten auf einen einprasseln, dann sitzen wir irgendwann wie ein Kaninchen vor der Schlange und wir sind nicht mehr handlungsfähig. Und Humor gibt uns ganz oft diese Handlungsfähigkeit zurück. Zum anderen, wie wir ja eben auch schon hatten, Humor kann was Tröstliches sein, ja, wenn jemand krank ist oder wenn jemand sehr mit einer Beeinträchtigung kämpft, da immer wieder auch Humor zu machen, um diesen Marathon durchzuhalten, dass jemand auch so Schwierigkeiten hat, in der Gesellschaft zu leben oder krank zu sein am Lebensende. Also so Lebensende ist, was für uns alle total bedrohlich ist. Und trotzdem gibt es da viel auch liebevollen Humor, der Zahnarzt, der die eine schmerzhafte Lücke hinterlässt oder der Atheist, der auch dran glauben muss, die Putzfrau, die sich aus dem Staub macht. Also das ist so ein Humor mit einem Lächeln und einem Schmunzeln. Und das Tröstende, es gibt mir eine Distanz, es gibt mir eine Handlungsfähigkeit. Ich habe es allerdings den Beruf gar nicht angefangen, weil ich dachte, alle sind so humorlos, ich muss die jetzt mal humorvoller machen und ich bin hier die Oberchecker-Humorheldin, sondern einfach, weil ich das ein unglaublich schönes, spannendes, interessantes Thema fand und dann habe ich entdeckt, dass Menschen schon Humor haben und ich ihnen den gar nicht beibringen muss, aber sie haben ihn verloren oder sie benutzen ihn nicht. Ich erlebe zum Beispiel unglaublich viele Menschen, die privat im Gespräch ganz humorvoll sind, aber wenn sie auf eine Bühne gehen oder zum Beispiel eine Radiomoderation, ja, oder ins Fernsehen, dann, wenn man so professionell in einen Termin reingeht oder in ein Meeting, dann ist es gar nicht mehr so einfach, den Humor so auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und dieses auf den Punkt bringen, das finde ich eine ganz schöne Arbeit. Aber also man könnte wahrscheinlich auch ohne das Humorinstitut leben. Es ist jetzt gar nicht notwendig. Ich finde es aber eine unglaublich schöne Arbeit, die mir sehr Spaß macht und mich sehr beflügelt.
Wie man Humor erlernen kann, darüber reden wir gleich weiter. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Frage haben dazu an die Humortrainerin Eva Ullmann oder uns eine Geschichte erzählen möchten, wie Ihnen Humor weitergeholfen hat, dann rufen Sie uns an unter 07221 2000. Ulrich Algendi hat das getan. Schönen guten Abend, Herr Algendi.
Ja, guten Abend.
Und Sie haben eine Frage an Frau Ullmann.
Ja, genau. Meine Frage ist, warum kann, also warum schlägt Stimmung plötzlich so schnell um in Humor? Also bei mir ist es zumindest so. Ich gehe gerne in die Oper und meistens in irgendwelche dramatischen Opern und dann heule ich wie ein Schlosshund und kriege dann meistens auch noch irgendwie in die Rippen gestoßen von der Nachbarin und sage, ja, reißen Sie sich mal zusammen. Und aus diesem Heulkrampf geht es mir plötzlich gut und ich muss lachen. In der Oper kann ich mich einigermaßen zurückhalten oder zurücknehmen. Aber ich bin schon mal aus einem Kino rausgeflogen, weil ich einer völlig unpassenden Situation einen Lachkrampf bekommen habe. Und der Film war eigentlich eher ziemlich düster. Ne? Und ich habe halt also das ganze Kino gesprengt und bin hochkant rausgeflogen.
Das ist mir auch schon passiert. Bei uns ist das sogar meiner Mutter passiert. Also bei uns ist das generationsübergreifend mit dem aus dem Kino rausfliegen. Aber das liegt, glaube ich, eher an meiner Lache.
Aber ich würde mich freuen, wenn Sie neben mir sitzen würden im Kino.
Ja, genau, das hatten wir auch vorhin schon.
Also was passiert da?
Erstmal sind ja Emotionen im Spiel und Emotionen sind immer ansteckend. Wenn sie gähnen, dann gähne ich auch. Wenn wir erstmal grundsätzlich besitzen wir Spiegelneuronen. Wir hatten gerade das Thema Autismus, das ist schwierig, aber ich versetze mich rein. Das heißt, ihre Emotionen sind ansteckend. Das heißt, wenn sie gerührt sind, erwarte ich eigentlich von der Nachbarin auch, dass sie gerührt ist, dass jemand vielleicht sogar mitschluchzt. Das passiert meistens bei Opern oder bei tragischen Filmen. Nicht immer stößt die Nachbarin mit dem Arm in die Rippen. Und so ist es natürlich auch mit Lachen. Lachen kann was Befreiendes haben. Das heißt, es kann manchmal eine Übersprungshandlung sein. Also in dem Fall, wenn Sie einen düsteren Film gucken, dann kann das Lachen etwas sein, was es für Sie erträglich macht, weil Humor und Lachen sofort eine Distanz erzeugt. Also es lässt mich sofort einen Abstand gewinnen zu vielleicht einer zu tragischen Situation. Also
ist das
zum Beispiel
wird ja auch Ähnliches, Frau Ullmann, als wenn man pfeifend durch den dunklen Wald geht, weil man dadurch sich löst?
Zum Beispiel oder auch bei zum Beispiel bei einer Beerdigung ist es ja so, das ist eine ganz große Betroffenheit, das ist eine ganz große Trauer, das ist ein ganz großer Schmerz. Und dann werden oft, und das ist so eine Ventilfunktion, dann heitere Geschichten.
Ja, jede Beerdigung endet hier eigentlich in ein großes Gelächter.
Genau, und das ist so eine Ventilfunktion, weil wir dann natürlich einmal wertschätzen und uns an schöne Sachen mit dem Verstorbenen erinnern. Aber es hat für mich auch eine Ventilfunktion dafür, dass so eine extrem traurige und schwere Emotion natürlich da ist. Und da bietet Humor einfach einen guten Gegenpol.
Ist es dann der letzte Schutz vor der Depression? Oder warum kann das
so schwierig, so schlimm ist es noch nicht.
Der letzte Schutz vor der Depression. Depressive Menschen verlieren eigentlich, denen geht das Lachen so ein bisschen flöten, die verlieren tatsächlich die Fähigkeit, die Perspektive so schnell zu wechseln. Also meine Erfahrung mit depressiven Patienten oder Kliniken, die in dem Bereich arbeiten, ist, dass sie das Lachen erst wieder rausholen müssen. Ich würde erst mal sagen, es ist eine Emotion im Spiel, sie sind bewegt und da ist das Weinen nah, aber dann ist im nächsten Moment Komödien arbeiten zum Beispiel ganz oft damit, dass sie was ganz Tragisches machen, ich bin betroffen, ich weine oder schluchze vielleicht und im nächsten Moment passiert was Komisches und ich lache. Ich bin aber grundsätzlich, und das sind Sie ja auch, wenn Sie in die Oper gehen, erstmal bereit, Emotionen zu fühlen, sonst würden Sie überhaupt nicht in die Oper gehen. Oper ist immer große Emotionen. Ja? Man liebt sich, man hasst sich, man streitet sich. Das sind immer große Emotionen und denen lassen Sie dann da freien Lauf. Das liegt sehr nah beieinander.
Herr Altani, vielen Dank Ihnen für den Anruf. Welche Rolle spielt Humor in Ihrem Leben? Darüber sprechen wir heute hier in SWR 2 Tandem und am Telefon ist Herr Schäfer aus Mannheim. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schäfer, wo, in welchen Situationen haben Sie Humor gebraucht?
Ich bin durch eine einzige kabarettistische Bemerkung bin ich in Chicago plötzlich von einer komplett schwarzen Gang als einziger Weißer aufgenommen worden.
Und welche Bemerkung war das?
Ich sollte da eigentlich studieren und mein Predigtlehrer war ein verrückter Pfarrer. Er hatte die viel zu vielen Räume, die er hatte in seiner Kirche, hatte er der größten schwarzen Gang in der Stadt zur Verfügung gestellt zum Partyfeiern. Und dann hat er mich da hingesetzt, ich sollte die Kirche vertreten. Und eines Abends wurde es plötzlich ganz leise und dann kamen zwei Polizisten rein, ein Weißer und ein Puerto Ricaner. Und ich war der einzige Weiße, kamen sie also sofort auf mich zu. Und fragte mich, was machst du hier? Habe ich gesagt, seht ihr doch, ich lese meine Bücher. Und dann habe ich gefragt, was macht ihr hier? Und zeigten sie auf ihre Uniformen und fragten mich dann diesen komischen Satz: Are you watching them pigs? Passt ihr auf diesen Schweinen hier auf? Und dann habe ich, da kann ich nichts anderes als Kabarettist werden. Dann habe ich in die Luft geschnüffelt und habe gesagt, riecht keine Schweine hier. Aber jetzt weiß ich, was ihr hier macht. Ihr habt anscheinend eure Schweine verloren und sucht die hier. Ihr müsst Schweinehirten sein. Brüllendes Gelächter von den schwarzen Jugendlichen. Und am nächsten Samstag war ich in die Gang aufgenommen.
Sofortige Aufnahme. Ja, super. Schön. Wunderschön.
Frau Ullmann,
was... Und da konnte ich von Ihnen herausarbeiten. Wir haben nachher Sozialarbeit gemacht, wir haben politische Arbeit gemacht. Also ich habe mit der Gang dann sehr gut arbeiten können.
Ja, mit Humor haben Sie sich also Zutritt geschaffen. Welche Form von Humor war das, Frau Ullmann?
Es war ein schneller Perspektivwechsel und eine Unterbrechung dessen, was in der Situation von ihm erwartet wurde. Ja, es waren offensichtlich Polizisten und sie wechseln die Perspektive und sagen, ihr müsst Schafhirten sein. Also dieses, ich nenne das, dieses manchmal absichtlich sich dummstellen und so einen Rhythmus unterbrechen. Ja, wir hatten das beim G20-Gipfel in Hamburg vor 2017, als sozusagen bewaffnete Polizisten, bewaffnete, sozusagen auch sehr aggressive, vermummte Demonstranten und ein Kabarettist malte sich ein Schild auf dem Stand, ich bin nur Anwohner, ich möchte nur zum Edeka. Und das ging total durch die Presse, weil das einfach ein so starker, und das beschreiben Sie jetzt auch, ja, ist ein toller Perspektivwechsel und es ist toll, dass Sie waren bestimmt auch etwas unter Spannung oder es ist ja eine besondere Situation, die auch viele Leute stresst und es ist toll, wenn einem dann sowas einfällt. Mhm.
Herr Schäfer, auch Ihnen vielen Dank für den Anruf. Frau Ullmann, sind Sie eigentlich gelassener geworden durch Ihre Beschäftigung mit Humor?
Ich bin auf jeden Fall schlagfertiger geworden und gelassener in bestimmten Situationen, zum Beispiel bei Trainings, bei Vorträgen, wenn ich auf eine große Bühne gehe, Menschen sind aufgeregt und wenn so unvorhergesehene Dinge passieren, bei der Ärztekammer im Saarland stand man Politiker nach 10 Minuten auf in meinem Vortrag, der noch eine Stunde ging und ich lief ihm hinterher und sagte, Sie können doch noch nicht gehen und daraufhin sagte er, tut mir leid, ich muss zum Elternabend, ich ging wieder zurück auf meine Bühne und wollte weiterreden und sagte jemand im Publikum, das hat er letztes Jahr auch schon gesagt und dann lief ich ihm hinterher und sagte, haben Sie eigentlich überhaupt Kinder? Also das ist dieser ungeplante Humor, das ist was in den letzten Jahren, worin ich besser geworden bin, weil man so unvorhergesehene Ereignisse nicht planen kann. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch sehr dünnhäutig oder sehr empfindlich, weil ich sehr damit arbeite. Versteht der andere auch, was ich mache oder verstehen andere Menschen meinen Humor? Es geht ganz oft um empathischen Humor in meiner Arbeit. Das macht mich natürlich auch sehr empfindsam. Und also ich würde jetzt lügen, um zu sagen, ich bin total robust durch 2020, macht mir alles überhaupt nichts aus. Das berührt mich alles überhaupt nicht. Ich würde sagen, ich bin im Moment auch angespannt oder auch dünnhäutiger oder wir hatten im März natürlich auch eine Krise, weil alle unsere Veranstaltungen abgesagt waren. Mhm. Also ich muss die Krise genauso managen. Ich habe ein paar mehr Möglichkeiten, aber ich habe natürlich auch schlechtere Tage, wo das für mich dann mehr Mühe ist, den Humor zu finden.
Mhm. Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, das ist Dr. Hollmann. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Ja, heute hat mir zum Abschied ein 92-jähriger Patient gesagt, bleiben Sie negativ.
Ach super. Schön, ja. Schön. Das ist im Moment ein schöner Wunsch. Ne?
Ja.
Ja, schön.
Ja, ja.
Ganz zauberhaft.
Wiederhören, ja.
Dankeschön.
Herr Hollmann, vielen Dank Ihnen. Das könnten wir direkt Grußwort übernehmen.
Ja, genau. Dieses bleibt gesund. Jetzt haben wir ein halbes Jahr gesagt, bleibt gesund. Jetzt können wir sagen, bleiben Sie negativ. Das ist ein schöner Schmunzler, ja.
Wie wollen wir
und
leben?
Jetzt weiß ja auch inzwischen jeder, was negativ. Also es ist ja, ja so es ist, das ist so ein Ärzte-Gag, ja. Aber man weiß inzwischen, wenn man negativ auf Corona getestet ist, also es ist eher ein Medizinerwitz. Ja, das zeigt so ein bisschen den Kontext, dass wenn ich etwas aus einem Kontext heraus oder wenn ich auf sozusagen als Mediziner oder Chemiker einen Witz über was mache, was zu spezifisch ist, dann verstehen es andere nicht. Hm. Aber den kann jetzt inzwischen auch schon fast jeder verstehen.
Wie wollen wir leben? Diese Frage beschäftigt uns ja in dieser ARD-Themenwoche. Mit Humor fällt einem das Leben auf jeden Fall einfacher. ja, was machen eigentlich Menschen falsch, die mit ihren Witzen nerven, ein Gespräch vielleicht sogar unmöglich machen? Wie können Sie denen helfen?
Gar nicht. Nein, doch oft ist es ja ein Empathie-Thema. Ich muss manchen Menschen gar nicht sozusagen zeigen, wie was witziger wird, sondern ich habe natürlich auch manchmal Kunden, die sagen, ich bin immer zu schlagfertig oder mir liegt das Wort immer sofort auf der Zunge, ich muss eigentlich einmal mehr durchatmen, einmal mehr nachdenken. Also manche Menschen wollen zurückhaltender sein, manche Menschen wollen humorvoller sein. Mhm. Wenn jemand nicht merkt, dass andere seinen Witz nicht verstehen, dann hat das wenig mit der Witzigkeit zu tun, sondern erstmal mit der Empathie, die fehlt. Und dann kann ich natürlich Empathie trainieren. Das ist für manche Menschen, die begabt sind, leicht und für manche Menschen mehr Mühe, bis hin zu einem Menschen, der autistisch ist, ganz schwierig, bis hin gar nicht möglich. Aber natürlich kann ich Empathie trainieren und sagen, deine Witze findet niemand lustig. In der Regel meldet es ja niemand zurück, sondern man meidet das, man geht weg, man lächelt nicht, aber es meldet ihm niemand zurück. Und ich bin dann natürlich sehr klar im Feedback und sage, das finde ich nicht lustig. Ja, also ich finde den Witz so erzählt, vielleicht dann gucke ich, gibt es Geschichten, gibt es Übertreibungen, gibt es eine körpersprachliche Komik. Manchmal sind Menschen, die schlecht Witze erzählen, ganz, ganz gut in der körpersprachlichen Komik oder im Geschichten erzählen. Dann gucke ich nach was vielleicht besser passt. Beziehungsweise ist immer auch meine Frage, wofür wollen Sie Humor können, der anderen gefällt? Im Arbeitsleben macht Ihnen das Leben leichter. Wenn Sie alleine arbeiten, müssen Sie das natürlich auch nicht verändern.
Wir haben nämlich eine Befrage bekommen heute Abend von Herrn Neuhaus, der uns angerufen hat, der aber nicht on air sprechen möchte. Und der fragt, wie weiß man, in welcher Situation Humor angemessen ist?
Ganz oft gibt es ja eine Resonanz, dass jemand lächelt oder nicht lächelt. Also ich merke das in
Seminaren. Das merkt man aber erst nachher.
Genau, also an dem Risiko kommen wir nicht vorbei, Herr Neuhäuser. Also das sozusagen, Humor ist immer was Riskantes, weil ich schenke etwas von mir. Ich erzähle zum Beispiel eine Geschichte auf der Bühne, ich erzähle einen Witz, ich mache einen Spruch und ich weiß dann erst, ob das funktioniert. Für mich ist, wenn ich eine Geschichte witzig finde, probiere ich die aus und ich probiere sie mehrmals aus. Und wenn sie dann tatsächlich nach 10, 15 Mal, aber ich gebe ihr auch die Chance, dass sie jemanden unterhalten kann. Also wenn eine Geschichte nach 10, 15, 20 Mal immer noch nicht funktioniert, dann würde ich sie wahrscheinlich auch wieder aus dem Programm nehmen oder ich würde sie in einem Gespräch nicht benutzen. Aber meine Erfahrung ist, dass manchmal auch die Art, wie die Geschichte erzählt, ich muss sie ein bisschen kürzer erzählen, ich muss mehr auf den Punkt kommen, ich muss die Pointe rausarbeiten. Also manchmal kann man schon durch besseres Erzählen der Geschichte für einen Lacher sorgen. Und aber das an dem Risiko, dass Menschen was nicht lustig finden, da kommen wir tatsächlich nicht dran vorbei. Aber wenn sozusagen, ich erzähle drei Witze oder drei lustige Geschichten und bei zwei wird gelacht, bei einer wird nicht gelacht, das ist eine total normale Quote. Das ist,
also man muss
das
sich ist auch total trauen. Gut.
Ja, man muss sich man auch muss trauen. Auf jeden Fall braucht es Mut zum Risiko. Und wenn dann gelacht wird, dann ist es sehr schön. Aber dieses Risiko, das haben wir beim Humor immer dabei.
Welche Rolle Humor in unserem Leben spielt, darüber haben wir heute Abend gesprochen in SWR 2 Tandem mit der Humortrainerin Eva Ullmann. Ich danke Ihnen vielmals.
Sehr gerne, Frau Oppenberg. Danke für den schönen Abend.
Redaktion der Sendung hatte Petra Malwitz und die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut und nehmen Sie es mit Humor.